Gelobt sei Jesus Christus. Unbefleckt empfangene Mutter vom Sieg. Liebe Brüder und Schwestern, Petrus kehrt mit den anderen Fischern zurück von einer Nacht, wo sie nichts gefangen hatten. Sie waren eigentlich enttäuscht, weil sie umsonst scheinbar gearbeitet hatten und sich abmühten. Es schien so, als wenn es vergebens war. Das kennen wir ja auch in unserem Leben, dass man hofft und arbeitet und es geschieht nichts oder man betet für jemanden und es scheint so, als würde es nichts sich bewegen. Resignation tritt dann oft ein und man ist vielleicht von sich oder von anderen Menschen enttäuscht. Aber es geschieht noch etwas an diesem Morgen, nämlich Jesus ist am Ufer des Sees Genezareth in Kapharnaum, dort wo Simon, Petrus und auch die anderen zu Hause sind. Viele, viele Menschen sind bereits an diesem Morgen dorthin gekommen, um den Herrn zu hören. Und deswegen bittet er Petrus, in sein Boot steigen zu dürfen. Es ist bereits ein prophetisches Zeichen für seine künftige Aufgabe. Das Boot, das später im Grunde genommen als das Schiff der Kirche bezeichnet wird und er, der einmal der künftige Steuermann der Kirche werden soll, wie auch seine Nachfolger. Damit gibt Jesus bereits ihm ein wichtiges Zeichen. Aber es kommt etwas hinzu, denn nachdem Jesus ja seine Ansprache beendet hat, bittet er Simon, Petrus, noch einmal hinauszufahren mit den anderen und noch einmal die Netze auszuwerfen. Hätte das einer von den anderen gesagt, hätte Petrus gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Es macht keinen Sinn, wenn in der Nacht die Fische nicht in das Netz gehen, am Tag schon gleich gar nicht. Aber er tut es, weil es der Herr war, der es sagte und weil er Jesus ja mittlerweile auch kennengelernt hat von den Predigten der letzten Tage und Wochen und er wusste, er kann Jesus grenzenlos vertrauen. Und das, was der Herr sagt, das stimmt. Er stieg nicht nur in sein Boot, sondern er gab ihm jetzt auch eine klare Weisung. Petrus fährt hinaus mit den anderen und sogleich, nachdem sie die Netze ausgeworfen haben, füllen sie sich, wie wir im Evangelium gehört haben, als man die Fische in das Boot einbrachte, bestand fast die Gefahr, dass sie am Versinken waren. So viel Fische. Es war der Fang seines Lebens. Das hat er noch nie erlebt, noch gar nie. Das war nicht bekannt am See Genezareth. Solcher ein Fischfang in so kurzer Zeit. Ja, liebe Gläubige, wenn man Jesus den Zutritt gibt in das eigene Leben, dann verändert sich etwas. Und es ruht dann ein besonderer Segen auf dem, was man tut, wenn man es im Willen Gottes tut. Wenn man das tut, was der Herr weiß durch seine Worte, durch seine Gebote und durch die Lehre der Kirche, dann wird immer der Mensch von Gott gesegnet werden. Und es tritt eine Fülle ein, oft auch in verschiedener Hinsicht, die völlig unerwartet oft ist, weil Gott sich um alles sorgt und er ist nicht kleinlich. An diesem Tag erleben Simon, Petrus und auch die anderen Fischer ihre Berufung. Es ist der Tag, wo sie jetzt den Fischfang zurücklassen und sich etwas Größerem, etwas weit Höherem, was sie noch nicht ahnen können, dorthin folgen werden, dem Herrn. Sie werden ihm folgen auf den vielen Wegen Judäas, zu vielen Orten, und sie werden ihm folgen bis zum Karfreitag, wo sie dann bis auf Johannes nicht mehr dabei sein werden, aber wieder neuen Mut schöpfen an Ostern und die Auferstehung dann bezeugen werden, in alle Richtungen, in alle Himmelsrichtungen der Welt, wo sie sich später auf den Weg machen und dorthin gehen werden, wo der Geist Gottes sie führen wird. Das ist der Herr. Er bewirkt oft Unglaubliches. Und jeder, der sich berufen fühlt, sollte auch dem Herrn dieses Ja schenken. Und nicht überlegen, kann ich das, bin ich dazu fähig, sondern einfach Vertrauen haben, dass der Herr das Seine durch ihn bewirken wird. Denken wir daran, die Fischer waren keine ausgebildeten Theologen oder Rabbis, in keinster Weise. Sie hatten wahrscheinlich gar keine Schule besucht, aber sie hatten ein gutes Herz und die Bereitschaft, das zu tun, was der Herr will. Und vieles andere hat der Herr durch sie bewirkt. Liebe Gläubige, es gibt viele Berufungen in der Kirche, die im Laufe der 2000 Jahre daraus entwachsen sind. Man kann es vergleichen mit einem blühenden Baum, wo so viele Knospen treiben und ihre Früchte hervorbringen werden. Es sind natürlich Priester- und Ordensberufe in erster Linie, aber es sind im Laufe der Jahrhunderte viele andere Zweige daran entstanden. Berufungen in der Kirche, ob der Mesnerdienst, der Organistendienst, ob jemand als Haushälterin arbeitet, in der Kirchenverwaltung, im Pfarrgemeinderat oder in vielen anderen Bereichen. Es sind im Letzten alles Berufungen. Berufungen zu einem Dienst in der Kirche und mit der Kirche. Und wir sollen auch die Gaben und Talente, die Gott uns geschenkt hat, auch der Kirche und den Menschen zur Verfügung stellen und sie nicht vergraben und denken, wir können das nicht. Es gibt so viele wunderbare Berufungen. Diakon, Schwester sein, im Altenheim, im Krankenhaus und vieles mehr. Liebe Gläubige, wir haben heute an diesem Sonntag auch das Gedenken von einer Frau, die auch eine ganz außerordentliche Berufung hatte. Anna Katharina Emmerich von Dülmen. Es gab im 19. und 20. Jahrhundert herausragende Frauen, die vor allem durch ihre Leiden der Kirche gedient haben. Mit Anna Katharina Emmerich, Anna Händle von Eichstätten, Anna Schäfer von Mindelstetten, Theresia Neumann von Konnersreuth und so manche andere, die es noch gab und die durch ihre Leiden und durch ihre Opfer und durch ihre Sühne der Kirche und den Menschen einen großen Dienst erwiesen haben. Anna Katharina Emmerich wurde 1774 in Coesfeld im Münsterland geboren. In einer armen Familie wuchs sie auf und hatte innigst den Wunsch, Ordensschwester zu werden. Sie wollte Gott mit ganzem Herzen dienen und glaubte auch diese Berufung zu haben. Aber die Menschen waren arm und vor allem die Familien. Und wer damals in ein Kloster eintreten wollte, musste eine Art Mitgift mitbringen, ein gewisses Guthaben, damit man überhaupt eintreten konnte. Und das hatte Anna Katharina Emmerich nicht. Daraufhin hat sie als Schneiderin gearbeitet, einige Jahre, und sich, weil sie sehr befähigt war dazu, und weil man damals alles nur auf Hand nähen musste, war das ein gefragter Beruf, hatte sie sich etwas doch ersparen können, eine ganz schöne kleine Summe. Aber sie wurde in keinem Kloster genommen. Und sie hörte, dass es aber auch Ordensschwestern braucht, die Orgel spielen. Und so hat sie in Coesfeld, in einer sehr armen Familie, wo die Mutter verstarb, eine Anstellung gefunden bei einem Orgelspieler, um dann das dort zu erlernen. Aber sie hatte nur wenige Stunden eigentlich Unterricht bekommen, weil so viel Arbeit in der Familie da war und das Geld, was sie sich eigentlich ersparte für den Eintritt ins Kloster, hat sie für die Familie aufgewendet. Also sie war dann im Grunde genommen wieder bettelarm. Aber sie vertraute auf die Vorsehung Gottes. Und es fügte sich, dass sie dann in Dülmen dass sie dort ins Kloster 1803 eintreten konnte. Sie war eigentlich im Grunde genommen nur eine so Art Aushilfe, die man für jemand anderer übernommen hat, weil die nicht kam. Und so hat sie dort auch die geringste Zelle bekommen, auf die niedrigsten Arbeiten. Aber sie hatte eine solche unglaubliche Liebe zu Gott. Sie wollte ihm dienen und verherrlichen, so wie ihm es gefällt. Und immer wieder wurde sie beschenkt mit ihren Visionen. Dann hatte sie den Wunsch, täglich die heilige Kommunion zu empfangen, was damals auch in den Klöstern nicht üblich war. Nur durch die Sondererlaubnis der Mutter Oberin wurde ihr es gestattet, bereits vor der heiligen Messe die Kommunion zu empfangen. Also heute alles undenkbar, aber damals war es so. Schwere Erkrankungen suchten sie heim, Lungentuberkulose, Magentuberkulose. Dann hatte sie einen Unfall, wo etwas ihr ein Korb, ein Waschkorb mit Wäsche auf den Hüftbereich gefallen ist, wo sie darunter fiel, von der scheinbar, wo man oben befestigt hatte, und sie schwer verletzte an der Hüfte, wo sie monatelang liegen musste und auch an diesem Leiden ein Leben lang gelitten hat. Und dann kam die Zeit der französischen Revolution, der Säkularisierung. Das Kloster wurde aufgelöst und sie war die Einzige, die noch war, weil sie konnte kaum gehen. Und niemand nahm sie mit, sie war pflegebedürftig. Eine Magd versorgte sie im Kloster ein halbes Jahr, bis sie dann bei einem Priester, Lamberti, unterkam, in einer kleinen Wohnung dort, in einem Zimmer. Sie versuchte, den Haushalt zu führen, so gut es ihr möglich war, aber sie hatte fast keine Kraft dazu und kam zum Erliegen. Ihre Schwester wurde geholt, die genau das Gegenteil von ihr war, und hat den Haushalt dann geführt. Und dann kamen die Stigmata. Die Stigmata kamen dann im Jahre 1812 an Händen, Füßen und auch an der Seite. Und das hat sich natürlich in Dülmen herumgesprochen wie ein Lauffeuer. Es waren dort zu der Zeit von Anna Katharina Emmerich ungefähr 1800 Menschen lebten dort. Und sofort kam der Arzt, der junge Arzt, der sehr belehrt war, aber der den Glauben während seines Studiums vollkommen verloren hatte. Er wurde eigentlich ein Atheist und er sagte, dieser Anna Katharina Emmerich werde ich die Maske herunterreißen, die werde ich gleich als Schwindlerin überführen. Und er kam in dieses kleine, bescheidene Zimmer, wo sie in ihrem Bett lag, mit ihren Wundmalen, und er war so berührt im Herzen, dass er sich bekehrt hat. Er war wie verwandelt, als er an diesem Tag aus ihrem Zimmer wegging. So hat ihn das berührt, was er dort erlebt hatte. Und er sagte, ich kann keine medizinische Erklärung für diese Wundmale entdecken. Es gibt keine. Er ging jeden Tag hin und war tief bewegt und hat sich vollkommen bekehrt. Er hat einen Bericht an einen Wichtigen im Ordinariat nach Münster geschickt und sofort kam da jemand, der auch nicht daran glaubte und sich genauso bekehrte. Der Bekannte damals, ich weiß noch nicht, wie er im Vornamen hieß, Stolberg, ein bekannter Geschäftsmann Deutschlands, eines der reichsten Leute, kam zu ihr in dieses kleine Zimmer und hat gedacht, die nehme ich mit auf mein Landgut, wo sie es gut hat, wo sie genügend zu essen hat und eine schöne Wohnung. Und da sagte sie, nein, das möchte ich nicht. Ich gehöre zu Dülmen. Ich bin arm und gehöre zu den armen Leuten, die zu ihr kamen und sie um Rat fragten und für die sie beteten. Dann kam ein Arzt aus Frankfurt, Christian Bentrone. Wie heißt er nochmal? Bentrone. Nein, nicht Clemens, der Bruder kam. Der kam als Arzt. Und der kam aus Frankfurt, weil viele Ärzte kamen und hat sie auch untersucht und war so bewegt von ihr, dass er dort ein halbes Jahr bei ihr blieb, in Dülmen, obwohl er zu Hause eine wunderschöne Wohnung hatte. Und er schrieb seinem Bruder Clemens von Bentrona, genau, beschrieb er, er soll doch hierher kommen. Und der Bruder Clemens war ein Lebemann, der viele Frauen hatte, zweimal verheiratet war, der vollkommen für die Welt lebte und dort seine Befriedigung und sein Glück suchte. Aber im Innersten des Herzens war er vollkommen unzufrieden. Er fand dann sogar mal den Weg zur Beichte. Er war damals in Berlin und arbeitete dort in dieser besseren Gesellschaft auch als Dichter und ging aber immer wieder zu den Frauen und hat es nicht, im Grunde genommen, sich nicht davon lösen können. Und er schreibt seinem Bruder Christian, komm nach Dülmen. Und er kommt dahin, dieser Lebemann, er wollte nur einmal sie sehen, die Anna Katharina Emmerich, und geht in ihr Zimmer und war so bewegt von ihr, dass er dort eine solche unglaubliche Bekehrung erlebte. Er blieb in Dülmen, er ging gar nicht mehr weg. Nur noch wenige Male ist er wohin gefahren, aber sonst war er die ganze Zeit über in Dülmen bei Anna Katharina Emmerich, bis zu ihrem Tod. Und hat die ganzen vielen Visionen, die sie hatte, über das Leiden und Leben und Sterben Jesu Christi auf 10.000 Seiten niedergeschrieben. Er war der Schreiber dann von Anna Katharina Emmerich. Man muss sich das vorstellen, ein komplett entgegensetzter Mensch, der in der tiefsten Sünde lebt oder lebte, bekehrt sich und wird dann zum Werkzeug Gottes bei Anna Katharina Emmerich von Dülmen. Das beeindruckt mich zutiefst, wie Gott hier handelt und oft Menschen auswählt, von denen man es überhaupt nicht erwartet. Alles schreibt er nieder, was er hört von ihr. Jeden Tag ist er bei ihr. Er ist tiefst bewegt. Und er dankt ihr zutiefst für diese Begegnung, für das, was sie ihm auch schenkt. Diese arme Frau, abgemagert, krank. Es war ja eine ganz andere Frau, die er vor sich hatte, als die er sonst kannte. Aber er lebt den Glauben jetzt. Er lebt die Liebe und er tut alles, um dieses Werk bekannt zu machen. Leider gelingt es ihm nicht mehr, die Bücher fertig zu schreiben zu ihren Lebzeiten. Sie ist ja 1824 dann am 9. Februar verstorben, im Beisein des Ortspriesters, des Arztes Dr. Wesel und auch ihres Schreibers. Sie stirbt im Rufe der Heiligkeit, liebe Gläubige. Und ihre Visionen und das, was sie erlebt haben, was sie erlebt hat, geht hinaus in die Welt. Gerade für unsere Zeit hatte Anna Katharina Emmerich eine unglaubliche Prophetie. Sie beschreibt ja auch die Zeit mit den beiden Päpsten, hochinteressant, und die Kirche. Sie beschreibt genau unsere Zeit, was hier geschieht, was wir gegenwärtig erleben. Das hat sie alles niedergeschrieben, was sie gesehen und erlebt hat. Das wäre ein eigenes Thema, darüber zu predigen. Papst Johannes Paul II. Hat sie am 3. Oktober 2004 selig gesprochen. Eine Frau, die arm war, arm blieb, die ganz dem Heiland ähnlich wurde, wie die anderen Frauen, von denen ich anfangs auch gesprochen habe. Eine Frau, die höchste Achtung und Wertschätzung verdient für das, was sie für unser Volk durch ihre Leiden getan hat. Möge sie heute am Throne Gottes besonders in dieser gegenwärtigen, schwierigen Zeit Fürsprache halten mit unserer lieben Gottesmutter Maria, dass gerade auch in unserem Land wieder mehr der Friede, die Versöhnung einkehren möge und diese Krawalle und Unruhen sich besänftigen mögen. Möge der Heilige Geist auf die Fürsprache der Gottesmutter doch in den Gedanken und Herzen der Menschen wirken. Und mögen die Leiden dieser heiligen Frauen und vieler, vieler Menschen und ihre Gebete nach wie vor zu Gott emporsteigen, auf das Segen und Gnade unserem Volk geschenkt werden möge. Amen.